haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Jesus ist derselbe. Und dennoch, Gutes und auch nicht so Gutes nehmen wir aus seiner Hand. Manchmal ist es ganz gut, wenn wir in der Bibel das nachlesen können und so ein bisschen so unsere eigenen Erfahrungen vielleicht auch daran justieren können. Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, heute scheint die Sonne auch nicht. Es gibt auch schwierige Situationen, in denen wir uns befinden. Ich grüße euch herzlich zu diesem Sonntagmorgen, zu diesem Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Schön, dass ihr da seid. Ich grüße auch alle, die uns im weltweiten Internet sehen. Auch da herzlich willkommen. Ich möchte euch aber nicht den zweiten Spruch aus dem Neuen Testament vorenthalten. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Jesus Christus, derselbe. Der Wochenspruch zielt schon ein bisschen auf unsere Predigt, auf unser Predigtthema von heute. Der steht in Lukas 13, Vers 29. Wir werden ihn im Verlauf des Gottesdienstes auch nochmal hören. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Was ist das für eine Perspektive? Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir uns hier treffen können, Herr, dass wir frei von Verfolgung sind, dass wir zusammenkommen können, dass wir auf dein Wort hören können und dass wir dich loben können. Und ich danke dir, dass du hier bist, dass du bei uns bist, bei jedem Einzelnen in seinem Alltag, der morgen wieder losgeht, aber auch, dass du hier unter uns bist und dass du uns Gemeinschaft schenken willst. Amen. Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte. Und wir werden uns diesem Text so ein bisschen auf verschiedene Arten und Weisen nähern. Wir befinden uns in der Zeit nach Jesu Tod und Auferstehung. Wie gesagt, die Apostelgeschichte berichtet Cornelius. Cornelius ist ein römischer Offizier. Die Römer hatten Israel besetzt. Er gehörte also der Besatzungsmacht an. Das machte natürlich die Römer bei den Israeliten damals nicht sonderlich beliebt. Dennoch sagt die Bibel, dass Cornelius ein frommer Mann war. Er glaubte an Gott. Er glaubte auch an den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Cornelius hatte eine interessante Begegnung, und zwar mit einem Engel Gottes. Der Engel sagte zu ihm: Schick einen Boten nach Joppe und hole Petrus zu dir nach Caesarea. Wenn man sich das mal so anguckt, das sind so gefühlt Luftlinie ungefähr 400 Kilometer. Also keine Autobahn, ne? Vielleicht ein Pferd, 400 Kilometer. Hol bitte den Kollegen Petrus, das war er, hol bitte den Petrus zu dir. Und hier beginnt unsere Geschichte. Ich lese jetzt, wie es weitergeht, und zwar aus Apostelgeschichte 10, 9 bis 16 und bitte euch dazu aufzustehen. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme: Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreiniges gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung: Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Wir nehmen wieder Platz. Wir begeben uns jetzt auf eine Reise in die Zukunft. Das erste Bild, Raimund? Aha, guck mal. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Das sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisation. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und zu solchen Zivilisationen gehört auch diese Spezies. Das nächste Bild. Was fällt euch auf? Wir sehen Bele und Lokai vom Planeten Cheron. Bitte? Black and white, that's the night. Ja, also, die sind so ein bisschen schwarz-weiß im Gesicht. Sind ja auch andere Spezies außerhalb der Erde. Fällt euch sonst noch was auf? Bele, das ist der Kollege links im Bild, meint, sein Volk wäre das Überlegene. Warum? Weil sie auf der rechten Seite schwarz sind. Lokais Volk hingegen auf der rechten Seite weiß. Dass diesem Unterschied eine solche Bedeutung beigemessen wird zwischen den beiden, weil die Episode heißt, Bele jagt Lokai, also da geht es wirklich, ne, der eine stellt dem anderen nach, da geht es auch um das Thema der Versklavung, das irritiert doch Kirk und Spock. Das verstehen sie gar nicht, warum man aufgrund solch eines Unterschiedes so ein Thema daraus macht. Die Episode ist von 1969, da geht es natürlich um das Thema Rassenkonflikt in den USA. Aber auch im alten Israel gab es sowas. Die Römer sind die überlegene Macht. Sie fühlen sich auch so. Die Juden wurden unterdrückt, wurden versklavt. Andererseits haben die Juden gesagt, nein, also wir aus uns heraus, wir verkehren auch nicht mit den Römern, weil die glauben ja ganz anders, die glauben ja das Falsche. Da kommen wir jetzt in Richtung dieser unreinen Tiere. Und dennoch, Cornelius lässt Petrus holen. Er kennt ihn nicht, er hat nicht mal den Engel gefragt, warum soll ich denn überhaupt holen? Sondern er hat einfach das gemacht, was der Engel ihm gesagt hat. Jetzt ist die Frage, geht Petrus zu dem Römer? Geht er mit den Boten mit? Das werden wir gleich in der Predigt erfahren. Diese Geschichte hat natürlich noch einen zweiten Aspekt, und den gucken wir uns jetzt in dem nächsten Bild an. Ich habe das jetzt mal ins Hochdeutsche übersetzt. Den Spruch kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Muss ich jetzt ablesen. Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Auf Kölsch heißt das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das gibt es auch auf Plattdeutsch und in anderen Dialekten oder Mundarten. So begegnet uns Petrus. Petrus sagt, nee, das esse ich nicht. Das ist unrein. Das habe ich ja noch nie gegessen, sowas. Das werde ich auch nicht essen. Und warum sollte ich das überhaupt essen? Also wer kommt denn auf so eine komische Idee? Das ist das, dieser Spruch fiel mir dann zu dieser Geschichte ein. Was sind jetzt Jesus' Beweggründe, um Petrus zu sagen, iss doch davon. Ist alles kein Problem. Mach's einfach. Auch dazu werden wir in der Predigt mehr hören. So, jetzt sammeln wir zum einen die Kollekte ein. Zum anderen singen wir ein nächstes Lied und während des Liedes kommen die Kinder nach vorne und zünden ihre Kerze an.
Ein abgefahrener Traum, hört ihr mich? Ja. Ich finde es ein ganz schön abgefahrener Traum, den Petrus da hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch immer morgens an eure Träume erinnern könnt. Ich habe heute Nacht was total Abstruses geträumt. Ich bin froh, dass das anscheinend nicht was ist, was ich wirklich machen muss. Manchmal träumt man ja die komischen Sachen, ist dann froh, wenn es irgendwie vorbei ist, wenn das nicht wahr ist. Und ich weiß nicht, wie es Petrus ging, aber für mich wäre das schon wirklich auch ein Albtraum gewesen. Erstmal irgendwelche Tiere abschlachten und essen. Nicht nur, weil ich Vegetarierin bin, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich so scharf drauf gewesen wäre, irgendwelche Reptilien zu schlachten und zu essen. Ich glaube, die meisten von euch auch nicht. Und Petrus offensichtlich auch nicht, aber nicht nur irgendwie aus Essensvorliebe, sondern wir haben es eben gehört, das machen Juden nicht. Für uns ist das heute ganz normal, für Christinnen und Christen, dass wir aus rein religiösen Gründen eigentlich alles essen dürfen. Auch wenn es irgendwie andere ethische Gründe irgendwie haben mag oder Allergikergründe, auf bestimmtes Essen zu verzichten. Erstmal aus religiösen Gründen gibt es bei uns keine Ernährungsvorschriften. Und das ist ziemlich ungewöhnlich, weil eigentlich die meisten Religionen irgendwelche bestimmten Ernährungsweisen haben. Und so eben auch das Judentum zur Zeit von Petrus. Für uns heute scheint das also keine allzu große Sache, aber wenn wir uns in Petrus hineinversetzen, passiert da eben etwas echt Krasses. Da wird etwas, was er sein Leben lang geglaubt hat, gehört hat, was er gelernt hat, was er so schon immer so gemacht hat, was auch seine Eltern ihm beigebracht haben und was auch alle um ihn herum tun, das wird hinterfragt. Kein Wunder also, dass er sich am Anfang irgendwie sträubt. Für ihn wird seine Ernährung, wie er sie hatte, so normal gewesen sein, wie dass man sich irgendwie morgens wäscht oder dass man irgendwie abends schlafen geht, dass man bestimmte Tiere nicht gegessen hat, das gehörte für ihn einfach irgendwie so dazu. Vielleicht wäre das so, wie wenn man uns Deutschen sagen würde, du darfst ab jetzt über jede rote Ampel gehen. Oder du darfst ab jetzt immer zu spät sein. Also da muss man richtig umdenken, so schnell kommt man da irgendwie nicht raus. Das sind jetzt irgendwelche lapidaren Beispiele, aber es zeigt vielleicht, warum Petrus so zögert. Für ihn gehört das einfach zu seinem Leben nicht dazu. Und man muss ja auch sagen, bis zum Ende des Traums, jedenfalls wird davon nicht berichtet, lässt er sich auch nicht drauf ein. Das Tuch wird dann einfach wieder hochgezogen. Aber damit ist ja die Geschichte nicht vorbei, es passiert noch mehr. Wir haben auch von einem Hauptmann namens Cornelius gehört, der Männer losgeschickt hat, die Petrus holen sollen. Und die kommen an und sagen ihm, komm mit uns mit zu diesem römischen Hauptmann. Und jetzt merkt Petrus, hier passiert gerade irgendwas Besonderes. Er merkt, irgendwie hat das was mit Gott zu tun und darum lässt er sich drauf ein. Er geht mit ihnen mit, weil er merkt, das ist gerade irgendwie von Gott geführt. Und so reist er mit ihnen mit, macht sich in diese Reise auf, kommt dann auch an und geht mit ihnen in dieses Haus hinein. Jetzt ist ja die Frage, was haben diese beiden Geschichten miteinander zu tun? Die sind irgendwie ineinander verwoben, aber einmal geht es irgendwie um Tiere und dann besucht er da diesen Mann. Bei dem Essen, was ihm gezeigt wird, sagt Gott ihm, erkläre nichts für unrein, was ich für rein erkläre. Und bei der Begegnung mit dem Hauptmann, als er ihn dann trifft, sagt Petrus dann auch etwas, was er verstanden hat. Ab Vers 28. Petrus sagt, ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört. Oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Nachdem sich Petrus mehrfach geweigert hat, dieses Essen als rein anzuerkennen, versteht er dann doch in dieser Begegnung mit diesem Menschen erstaunlich schnell und handelt auch danach, worum es geht. Weil er merkt, es geht hier um mehr als nur um das Essen. Gott will ihm mit diesem Traum und mit dieser Begegnung sagen, die Grenzen, die gesetzt waren, zwischen Volk Israel und zwischen anderen Völkern, zwischen rein und unrein, zwischen drin und draußen, die gelten nicht. Ich bin ein Gott aller Völker. Ich bin ein Gott aller Menschen und meine Botschaft ist für alle da. Es gibt keine Grenzen, die ich nicht überwinde. Petrus redet dann noch weiter und drückt das dann auch noch so aus, ab Vers 34. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern er nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Ich finde das eine krasse Geschichte und auch krasse Aussagen, die Petrus da tut. Und ich glaube, wir können eine Menge von mitnehmen, aber ich möchte mit uns heute vor allen Dingen zwei Sachen angucken. Zum einen, Petrus hat sich hier umstimmen lassen von etwas, wovon er sein Leben lang überzeugt war. Ich finde, das ist nicht zu unterschätzen, weil das nicht einfach eine schräge Meinung war, die er da hatte und von der er sich dann eben mal irgendwie befreit hat. Sondern das war etwas, was zutiefst zu seinem Glauben dazugehört hat. Etwas, was das Richtige war. Was das Fromme auch war. Was das Traditionelle war. Und heute würde man vielleicht sogar sagen, was das Biblische war, weil es stand ja in der Tora, in der jüdischen Bibel, in den jüdischen Schriften, gab es diese Gesetze, an die er sich einfach gehalten hat. Das waren Gesetze, die im Judentum geherrscht haben, die waren schriftlich verankert, die waren auch kultisch verankert. Er hat einfach im Prinzip das Richtige getan, wie man es eben kannte. Und das ist er bereit aufzugeben, weil er etwas Neues versteht. Und diese Bereitschaft, die Petrus hier an den Tag legt, die wünsche ich uns auch. Die wünsche ich mir auch. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle an ganz unterschiedlichen Punkten in unserem Leben und auch in unserem Glauben stehen. Wir alle glauben irgendwie kürzer oder länger, vielleicht gar nicht, vielleicht nicht mehr so richtig, vielleicht ganz frisch oder schon ganz lange, vielleicht auch ganz unterschiedlich. Und wir werden dabei alle irgendwie unsere Überzeugungen entwickelt haben, was zum Glauben dazugehört. Was richtig ist, was biblisch ist, was zum Glauben irgendwie dazugehört, was Gott will, zu allen möglichen Themen. Und ich bin auch überzeugt, dass niemand von uns in allen seinen oder ihren Überzeugungen hundertprozentig richtig liegt. Solange man auch glauben mag, so viel man in der Bibel gelesen haben mag, irgendwelche Theologie-Seminare besucht haben mag, studiert haben mag, ich glaube, alles verstehen wir nie. Und ich muss sagen, ich fand in meinem Leben bisher die Menschen am überzeugendsten, die sich, so sehr sie ihrer Meinung vielleicht auch bewusst waren und die auch selbstbewusst vertreten haben, die sich immer noch eingestehen konnten, dass sie möglicherweise falsch liegen. Die bereit waren, dazu zu lernen, die offen waren, ihre Meinung auch zu ändern und sich auch korrigieren zu lassen. Denn ich glaube, nur so können wir auf Dauer auch miteinander leben und auch nur so entwickeln wir uns ja weiter und bleiben nicht stehen. Wir lernen dazu. Und das gehört in jeden Lebensbereich dazu und auch zum Glauben. Man könnte ja jetzt auch sagen, unser Glaube ändert sich doch nicht. Wir glauben doch an einen und denselben Gott. Wir haben das eben gesungen, derselbe Gott. Wir glauben doch an das gleiche Evangelium. Aber ich glaube, unser Glaube muss sich verändern, weil auch wir uns verändern. Weil unser Glaube in jeder neuen Lebensphase ja auch relevant bleiben muss, echt bleiben muss, ehrlich bleiben muss. Und weil wir nur durch Veränderung uns auch weiterentwickeln und dazulernen. Es gibt einen Theologen, der heißt Martin Benz, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, was passiert, wenn sich ein Glaube verändert. Und der schreibt unter anderem, wenn sich Glaube entwickeln darf, wird das Christsein plötzlich zu einer Reise und ist nicht länger nur ein Standpunkt. Glaube ist dann dynamisch, nicht statisch. Der Glaube hat dann die Chance, mir zu antworten. Und mich nicht nur zum Schweigen zu verdammen. Ein Glaube, der sich entwickeln darf, der bleibt, geht mit uns auf die Reise, in der wir im Leben sind. Der geht mit uns die krummen Umwege, die wir gehen. Durch die Höhen und Tiefen, die wir gehen. Der bleibt nicht statisch, sondern die Richtung, die wir einschlagen, der begleitet er uns. Und Martin Benz sagt auch, da, wo sich ein Glaube immer neu entwickeln darf, da ist er überzeugt, er entwickelt sich auch immer wieder neu die Leidenschaft für Glauben. Wenn wir offen dafür sind, dass unser Glaube, unsere Überzeugungen sich verändern und weiterentwickeln, sind wir auch offen für neue Glaubenserfahrungen und neue Glaubensleidenschaft, für neue Erkenntnisse, für ein tieferes Verständnis. Und ja, ich glaube, dafür müssen wir auch manchmal Altes loslassen. Und diese Angst verlieren vor Neuem, vor anderem, vor irgendwas, was vielleicht unser festes Glaubenssystem bedrohen könnte. Unser Glaube kann nicht einstürzen, wenn er etwas Dynamisches ist, etwas Bewegliches. Wenn er eine Reise ist, ein Unterwegssein mit Gott, eine Beziehung, die lebt und atmet. Petrus war bereit für diese Veränderung. Der hat keine Mauern gebaut um seine Überzeugungen und um seinen Glauben, sondern er hat diese Grenzen, die er in seinem Kopf hatte, von Gott sprengen lassen. Und hat dafür ein tieferes Verständnis vom Evangelium gewonnen. Unser Leben ist ja im stetigen Wandel und ich bin überzeugt, dass unser Glaube und unser Gott mehr als in der Lage dazu ist, diesen Wandel immer mitzugehen, uns darin zu begleiten, uns immer neu zu zeigen, was Glaube jetzt gerade in unserer Situation heißt und was wir davon mitnehmen können, was wir davon lernen können, was für eine neue Erkenntnis wir jetzt brauchen und was wir auch hinter uns lassen dürfen. Und das ist ja auch an anderen Lebensbereichen ganz normal. Menschen sind oft mit 40 nicht mehr so, wie sie mit 15 waren. Und oft sind die Menschen dafür dankbar, dass sie nicht mehr so sind, wie sie mit 15 waren. Und auch unser Glaube ist oft mit 30 nicht mehr mit 15 und mit 65 vielleicht nicht mehr wie mit 40. Und ja, manchmal fühlt sich das vielleicht auch wie ein Verlust an. Vielleicht vermisst man auch manches, wie es war, als man 15 oder 30 war. Aber es ist oft auch ein Gewachsensein, eine Reife. Und manchmal sehnt man sich vielleicht zu manchen Glaubensphasen zurück, aber ich glaube, manches loszulassen, um in einer neuen Phase wirklich anzukommen und die Schönheit darin zu entdecken, auch das lohnt sich. Tiefere Gewissheiten zu entdecken, tragfähige Überzeugungen, ehrliche Überzeugungen, ein offenes, barmherzigeres Herz. Petrus war nicht mehr nur Jude, er war jetzt jüdischer Christ. Und vielleicht hat er sich auch manchmal zurückgesehnt in seine gewohnten Gesetze. Und wie wir in der Bibel lesen, hat er es vielleicht auch nicht ganz ablegen können. Es gibt auch eine Erzählung von Paulus, wo er erzählt, dass Petrus erst ganz fröhlich mit heidnischen, also nicht jüdischen Christen zusammengesetzt hat. Und als er die jüdischen Christen kam, hat er den Tisch gewechselt und sie gemieden. Weil er dachte, ach irgendwie mit Heidenchristen ist das doch irgendwie schwierig. Er ist auch manchmal zurückgefallen. Er hatte wohl da auch eine Lernkurve. Es war wohl nicht ganz leicht, das auch konsequent durchzusetzen. Und trotzdem hat er durch diesen Anfang, diese Erkenntnis, unglaublich viel bewegt und gewonnen. Auch wenn er das nicht perfekt gemacht hat, er ist über seinen Schatten gesprungen. Er hat Gott diese Grenzen in seinem Kopf sprengen lassen. Und wie gesagt, er hat etwas dazu gewonnen, nämlich ein tieferes Verständnis vom Evangelium. Nochmal die Verse 34, 35. Wahrhaftig, sagte Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern er nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was richtig und gut sind. Ich finde, das sind unglaublich wichtige Sätze. Das waren sie damals und ich glaube, das sind sie auch heute immer noch und wieder. Auch für diese Sätze muss man verstehen, auch was für eine Tradition Petrus gekommen ist. Das Volk Israel hatte lange ein Selbstverständnis davon, dass es als einzige das auserwählte Volk Gottes ist. Die waren auch in viele militärische Konflikte irgendwie verwickelt und mussten sich immer wehren, sodass für sie auch immer hieß, sie sind die Auserwählten. Gott schützt auch uns vor unseren Feinden. Und sie hatten eine gewisse Offenheit für Fremde, die in ihr Volk gekommen sind, eine gewisse Gastfreundschaft. Und trotzdem war immer klar, wir allein sind das auserwählte Volk Gottes, nur wir gehören zu ihm. Auch mit diesem Denken ist Petrus eben auch aufgewachsen. Auch das war das fromme, richtige, was er gelernt hatte. Und auch das ändert sich hier radikal. Mit diesen Tieren, die Petrus da sieht, wird eben nicht nur gezeigt, dass Essen eigentlich unrein machen kann, sondern auch, dass es keine unreinen Menschen gibt. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Es ist egal, zu welchem Volk jemand gehört. Es geht ihm allein ums Herz und wie Menschen zu ihm eingestellt sind. Für uns, die wir ja ein ganz internationales, weltweites Christentum kennen, mag das ein Stück weit selbstverständlich sein. Aber für Petrus und die ersten Christinnen und Christen, besonders die aus jüdischem Glauben kamen, muss das eine krasse Umwandlung gewesen sein. Krasse 180 Grad Wendung. Jesus war ja selber Jude. Er hat unter Juden gelehrt, seine Jünger waren Juden, und dass die Jesusbewegung sich jetzt für andere Völker öffnet und zeigt, dass Gott ein Gott aller Menschen ist, das ist für sie ein krasses Umdenken. Das müssen sie erstmal begreifen, dass Gottes Liebe und seine Gnade allen Menschen gilt, unabhängig von ihrer Herkunft. Aber auch hier lässt sich Petrus nach und nach darauf ein und gewinnt so Menschen für das Evangelium. Petrus hatte Grenzen in seinem Kopf zwischen dem Volk Israel und anderen Völkern. Diese Grenzen gelten für uns vielleicht heute nicht mehr genauso, dass wir das Volk Israel da sehen und alle anderen da. Aber auch wir werden in unserem Kopf Grenzen haben, die wir ziehen. Auch bei uns gibt es ein Drin und ein Draußen, ein Wir und ein Die. Das können ganz unterschiedliche Grenzen sein. Vielleicht die Hautfarbe, vielleicht die Religion, vielleicht die politische Einstellung, Vielleicht das Auftreten, die Kleidung, vielleicht die Herkunft, das Alter, das Bildungsniveau, der Beruf. Und vielleicht sind die Grenzen, die wir in unserem Kopf haben, nicht immer so krass offensichtlich, dass wir jetzt die Person beleidigen oder wegstoßen würden. Aber vielleicht meiden wir manche Personen bewusst oder auch unbewusst. Vielleicht sehen wir sie nicht so gerne hier. Vielleicht sind wir erleichtert, wenn sie nicht dabei sind. Vielleicht fühlen wir uns in unseren eigenen gesteckten Grenzen, wenn wir so unter uns sind, einfach wohler. Und Gott bricht diese Grenzen aber auf. Er zeigt, bei mir gibt es die nicht. Bei mir gilt nicht Alter oder Hautfarbe oder Herkunft, nicht Bildungsniveau oder sozialer Status oder Geschlecht. Ich mache keinen Unterschied. Ich nehme jeden an. In dem Satz, den Petrus dann sagt, wird ja noch betont, dass Gott die innere Einstellung und wie wir handeln schon wichtig ist. Beim Hauptmann Cornelius wird das auch betont, dass er ein gottesfürchtiger Mann war, der auch viel Gutes getan hat, arm geholfen hat und so weiter und so fort. Das klingt vielleicht wieder nach irgendeiner Grenze, nur die, die Gott auch gefallen wollen und etwas Gutes tun, nur die nimmt er auch an. Aber ich finde, es betont eher, Gott sieht, was im Herzen eines Menschen ist. Er nimmt ernst, wenn jemand sich für andere interessiert und Gutes tun will und jemand aufrichtig an der Wahrheit interessiert ist. Und es geht hier nicht um ein Drin oder Draußen, die richtig glauben oder die falsch glauben, sondern es zeigt, wo Gottes Werte liegen, eben nicht in der Herkunft oder irgendwelchen äußeren Merkmalen, sondern im Herzen. Und diese Verse wollen Grenzen nicht ziehen, sondern sie wollen sie aufbrechen. Sie wollen zeigen, zu Gott steht der Weg für jede Person offen. Seine gute Nachricht, seine Rettung, seine Gnade, seine Liebe sind für alle Menschen da. Ganz gleich, wo sie herkommen oder welchen Kategorien man sie irgendwie sonst noch in unseren Kopf stecken könnte. Und ich finde, das sollte uns wirklich zu denken geben. Das sollte die Grenzen in unserem Kopf auch sprengen. Denn wenn wir mit Gott unterwegs sind, sind wir auch Beauftragte Gottes, seine Gnade und seine Liebe und sein Reich Gottes weiterzugeben und weiterzubauen. Und das allen Menschen gegenüber zu leben, ganz gleich, wer sie sind. Dafür muss man Unterschiede zwischen Menschen jetzt nicht verneinen oder ignorieren. Manchmal sind Grenzen ja auch dazu da, um sich der eigenen irgendwie Identität, der eigenen Person nochmal zu vergewissern. Ich bin nicht so wie die, ich bin anders. Aber ich glaube, statt Abgrenzung, statt sich über das Negative zu definieren, was man nicht ist, es ist besser zu wissen, was man ist und wofür man steht. Sich positiv definieren zu können. Wenn ich mir meiner sicher bin, weiß, was mir sicher ist, wofür ich stehe, dann kann ich doch ganz entspannt mit Menschen umgehen, die da vielleicht anders sind oder denken. Da muss ich doch keine Angst vor anderen Denkweisen haben. Da können wir uns austauschen, einander stehen lassen und vielleicht sogar voneinander lernen, weil wir sind ja offen für Weiterentwicklung und etwas dazuzulernen. Grenzen zu sprengen heißt nicht, die eigene Identität aufzugeben, sondern die eigene Identität nicht gegen andere zu verwenden. Petrus hat sehr in seiner Identität gelebt. Er hat seine Botschaft verkündigt, das Evangelium, das ihm wichtig war, woran er geglaubt hat. Er war auch weiter jüdischer Herkunft, mit seiner Prägung, mit seinen Traditionen und seinen eigenen Eigenheiten. Und Cornelius war weiter römischer Herkunft, mit seinen Prägungen, seinen Traditionen und Eigenheiten. Das wurde ja nicht ausgelöscht. Aber es hat nicht mehr zwischen ihnen gestanden. Sie wurden verbunden durch die Einsicht, dass sie beide Geschöpfe und Kinder eines Gottes sind, der eben diese Grenzen überwindet. Wir leben ja in einer pluralen, vielfältigen, bunten Stadt mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Auch unsere Gemeinde ist bunt und vielfältig. Und ja, das hat seine Herausforderungen. Verschiedene Lebensentwürfe findet man darin, Lebensphasen, Lebensmottos vielleicht auch, verschiedene Voraussetzungen, verschiedene Erfahrungen. Und dann gibt es natürlich auch Vorurteile, Missverständnisse, Meinungsverschiedenheiten. Unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ein gutes Leben auszusehen hat, wie man sich verhalten sollte, was vielleicht normal ist, was selbstverständlich ist. Und es kostet Kraft, damit umzugehen. Aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, diese Kraft aufzubringen. In den allerersten christlichen Gemeinden gab es auch immer wieder Konflikte, eben vor allen Dingen zwischen jüdischen und zwischen heidnischen Christen, also die nicht aus dem Judentum kamen. Einfach weil sie aus unterschiedlichen Kulturen kamen und Unterschiedliches für selbstverständlich gehalten haben. Reibungen sind da ganz normal. Und trotzdem haben sie die Kraft aufgebracht, beieinander zu bleiben. Denn was ist die Alternative dazu, diese Kraft aufzubringen? Die Alternative ist Trennung, Entfremdung. Die Alternative sind Grenzen, die uns voneinander trennen. Die Alternative sind Menschen, die den Kontakt zueinander verlieren, sich immer weniger verstehen, immer weniger gemeinsam unterwegs sind und dann vielleicht irgendwann sogar gegeneinander unterwegs sind. Lasst uns diese Kraft aufwenden, Grenzen nicht noch zu stärken, sondern sie zu schwächen und einzureißen. Andere Menschen so zu begegnen, wie Jesus auch uns begegnet. Mit Offenheit, mit Demut, mit Gnade und mit Liebe. Bei Petrus hat sich dieser Kraftaufwand auch wirklich gelohnt. Mit der Zeit sind immer mehr Grenzen überwunden worden, sodass nicht nur Römer zum christlichen Glauben gefunden haben, sondern nach und nach aus unzähligen Nationen Menschen zu diesem Glauben dazugekommen sind, zu dieser Jesusbewegung, sodass die Gemeinde Jesu immer bunter wurde. Und sich das erfüllt hat, was wir am Anfang schon gehört haben, aus Lukas 13, 29. Von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Bei Gott entscheidet Herkunft nicht. Bei Gott geht es darum, sich an einen Tisch zu setzen, gerade dann, wenn man aus verschiedenen Richtungen kommt. Und das hat über diesen Traum von Petrus hier angefangen. Diesen Moment, in dem Gott ihn angestupst hat, über seinen Schatten zu springen und die Grenzen in seinem Kopf zu überwinden. Er war bereit dazu. Und ich wünsche uns, dass wir das auch sind. Ich habe euch zum Schluss ein Bild mitgebracht, was mich immer wieder daran erinnert, von einem Künstler. Ich habe euch da schon mal eine Karikatur mitgebracht, vielleicht erkennt ihr den Stil wieder. Man kann es nicht super gut erkennen, aber da sind Menschen, die haben alle große Stifte in der Hand und sie malen Grenzen. Und man sieht auch, diese Menschen stehen alleine in ihrem Bereich. Die haben eine schöne kleine Grenze um sich herum gemalt, stehen alleine da drinnen und gucken auch ganz schön grimmig. Sie sind sicher in ihren Bereichen, da kommt niemand rein, aber vielleicht kommen sie da auch nicht raus. Und dann ist da Jesus, der sozusagen den Spieß umdreht, der den Stift umdreht und diese Grenzen einfach ausradiert. Und er kommt in diese kleinen Bereiche der Menschen hinein, weil es jetzt einen Eingang zu diesen Menschen gibt. Er begegnet ihnen da drin, aber er macht so auch Wege frei, dass die Menschen rauskommen und einander begegnen können. Lasst uns diese Grenzen nicht malen, sondern mit Jesus zusammen Wege frei radieren. Amen.
Jetzt? Ja. Wir wollen jetzt in die Anbetungszeit starten zusammen. Und ihr steht schon. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
Show me. Durch den äußeren Schein Du bist der alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Raum. Ich bete dich an. Du bist der ganz andere, unter allem Verborgene. Inmitten von Zeit und Raum. Ich bete dich an. Ich bete dich an.
Wir kommen nun zum Ende dieses Gottesdienstes. Gestern war ein großer Tag für den Bund Freier Evangelischer Gemeinde. Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat. Gestern wurde der neue Präses Henrik Otto in seinen Dienst in Eversbach eingeführt. Und wir haben auch ein Bild. Da ist er, der Henrik. Das ist also der neue Chef des Bundes, um das mal so verkürzt zu sagen. Seit 2008 war ja Ansgar Hörsting Präses des Bundes. Er geht nun in den Gemeindedienst, und zwar nach Marburg. Ja, dann habe ich das verlesen. Dankeschön. Ist nicht so einfach mit MA und dann, naja. Der nächste Grieving Sunday findet am 11.02. statt, hier in der Gemeinde. Und Lasse hatte noch eine E-Mail rumgeschickt, bei der es darum ging, wenn ihr Lust, Zeit und ein Auto habt, dann seid ihr herzlich eingeladen, Senioren in den Seniorenkreis zu fahren und auch wieder abzuholen. Weitere Infos gibt es bei Lasse. Ja, und wir haben ja eine gute alte Tradition. Es gibt eine Challenge. Und jetzt werde ich zur Suppenschüssel eilen und werde jetzt die neue Challenge für den heutigen Sonntag, mal erstmal ein bisschen umrühren, ne? Da steht auch viel drauf. Ja, guck mal, das ist doch sehr pragmatisch, sehr praktisch, auch sehr konkret. Überlege dir eine Person, für die du diese Woche betest, für die du sonst nicht betest. Also nicht so ne, den Standard, sondern mal was Neues, mal was anderes. Also überlegt euch eine Person, die ihr kennt und für die ihr bisher noch nicht gebetet habt, für die ihr diese Woche betet. Gut. Ja, dann bitte ich euch aufzustehen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Und ich lese noch mal kurz den Wochenspruch, der auch in der Predigt davor kam. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Er schenke euch unvergängliches Leben. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag bei dem Sonnenwetter, das jetzt gerade wieder weg ist.